Herzlich willkommen zur 25. Folge des Podlovers Podcasts, dem Podcast, wo wir, die Macherinnen und Macher von Podlove, über Podlove sprechen und heute mit Gästin Nadja Danilenko. Hallo!
Hallo!
Wer du bist, was du machst, das erklären wir gleich, das erklärst du gleich. Und ich begrüße erstmal den Erik.
Ahoi!
Den Alex.
Hallo Martin!
Dankeschön, dass du mich vorgestellt hast. Und damit sind wir alle vorgestellt. Der Dirk fehlt heute entschuldigt. Dem wurde das Internet durchgebaggert. Schöne Grüße an Dirk an der Stelle. Wir steigen am besten gleich ein in das Gespräch mit unserer Gästin. Und Nadja, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du, wenn du keine Podcast machst?
Da bleibt gar nicht so viel Zeit, aber ja. Ich bin promovierte Historikerin für den islamischen Kulturraum und habe in meiner Promotion und Postdoc-Phase an arabischen und persischen Manuskripten gearbeitet und den ältesten Karten aus der islamischen Welt. Und so viel Spaß mir das auch gemacht hat, hat das nach ein paar Jahren, war dann die Luft raus und ich habe den akademischen Betrieb ein bisschen hinter mir gelassen und war dann bei der Helmholtz-Gemeinschaft, sogenannten Wissenschaftsmanagement. Will heißen, ich durfte vor allem administrativ zwei Infrastruktureinheiten betreuen, die sich mit Data Science auseinandergesetzt haben, so Metadaten und Federated Computing und so. Und da habe ich dann Informatik auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt, fand das sehr spannend und habe dann geguckt, wie ich da selber irgendwie ein bisschen reinkommen kann und habe jetzt tatsächlich meine erste Woche im neuen Job als Demand Managerin an der IT der Freien Universität hinter mir. So, das mache ich beruflich.
Was für Demands kommen denn die Leute da jetzt zu dir? Oder in der ersten Woche wahrscheinlich noch nicht, aber mit was würden sie denn zu dir kommen?
Also optimalerweise mit allem, was die Services der FU IT, die sich jetzt FUBIT nennt, betrifft. Das können so Kleinigkeiten sein wie, ich möchte gerne irgendwie ein Projektmanagement-Tool benutzen. Wir haben davon 10. Das muss man dann teilweise den Kundinnen noch ein bisschen herantragen. Aber dann halt auch, was weiß ich möchte High-Performance-Computing betreiben und weiß nicht, wie ich den Zugang dazu bekomme. Und genau, also es geht in erster Linie um darum, eine Übersicht überhaupt zu bieten, zu schaffen. Dafür wird so ein Portal eingerichtet und dann zu versuchen, die Anfragen zu strukturieren und managebar zu machen.
Hat mit deinem ursprünglichen Studiengang, du hast es gerade schon gesagt, nicht mehr so viel zu tun, aber dafür gibt es ja den Podcast.
Genau.
Über den wir jetzt gleich sprechen werden. Genau, dein Podcast heißt Tell Me a History und erstell den doch auch gerne mal kurz vor. Seit wann gibt es den und was machst du in dem Podcast?
Den gibt es seit 2016 und das ist ein Wissenschaftspodcast, in dem ich WissenschaftlerInnen deutschlandweit, manchmal auch außerhalb Deutschlands, aber auf Deutsch, interviewe zu allem rund um die Kulturgeschichte des sogenannten islamischen Raumes. Das kann sowohl irgendwie Iran im 17. Jahrhundert als auch teilweise europäische Beziehungen im Mittelmeer im 13. Jahrhundert sein. Und die Idee ist eben aus einer wissenschaftlichen Perspektive diesen Kulturraum in seiner Vielschichtigkeit den HörerInnen näher zu bringen. Und da gibt es vor allem am Anfang Folgen, die darauf aus sind, einen Überblick zu verschaffen, weil die meisten sich ja wenig damit auskennen, sodass ich quasi von Mohammed anfange und bis ins 20. Jahrhundert gehe, wo die letzte große Dynastie ihr Ende findet, die Osmanen und auch die Qajaren und Pahlavi-Zeit dann im Iran. Genau. Und das, da man sozusagen die großen Stationen erstmal ein bisschen vor Augen bekommt oder vor Ohren. Und dann gehen die einzelnen Folgen thematisch sehr eng dann in die einzelnen Zeiten rein.
Ist aber jetzt nicht nur chronologisch, sondern du hast auch immer so Special Interest Folgen zu einzelnen Themen der islamischen Welt.
Genau. Also chronologisch war das am Anfang vor allem so, ich glaube bis Folge 17 ungefähr, da endete dann die große Rundschau sozusagen, aber ich habe schon relativ schnell angefangen, auch speziellere Themen zu beleuchten, den Koran zum Beispiel oder generell den Kulturbegriff, wenn es um die islamische Welt geht, das ist auch so ein schwieriger Begriff. Genau, also die sind schon von Anfang an immer dabei und seit ich den Überblick abgeschlossen habe, kann ich mich sozusagen austoben und nur noch Special Interest Folgen machen.
Was war denn der Grund, mit dem Podcast anzufangen? Also du warst ja dann noch in deiner Promotion, wenn ich es, glaube ich, richtig weiß. Was hat dich denn dazu bewegt, neben der Promotion noch einen Podcast zu starten?
Das ist eine längere Geschichte. Und
wir haben Zeit.
Genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass mir aufgefallen ist, als ich versucht habe, sie für mich schon mal so ein bisschen zu rekonstruieren, dass das eine ist, die ich nicht ohne meinen Mann erzählen kann, weil ich über ihn überhaupt von Podcasts erfahren habe. Also ich kannte das irgendwie bis 2009 nicht und habe dann so angefangen, mit ihm Podcasts zu hören, zum Beispiel LNP oder Chaos Radio Express, und habe das dann überhaupt dann so als Medium im Hintergrund gehabt. Und parallel dazu immer die Erfahrung gesammelt im Studium, dass, wenn ich erzählt habe, was ich studiere, dass dann entweder sehr viele Fragen oder sehr viele Vorurteile oder Unwissen auf mich trafen und ich dann das Gefühl hatte, dass es so eine Wissenslücke einfach gibt. Und dann kam das alles so ein bisschen zusammen. Der Kickoff war tatsächlich wieder ein Vorschlag von meinem Mann. Damals meint noch Holger bei Vrindt hatte noch die Option, dass man ihm Themen vorschlagen konnte. Und da meinte mein Mann mal so, sag doch mal was zu deinem Studium und so, frag doch mal, vielleicht kann man dazu eine Folge machen. Und das passierte tatsächlich 2014, war Holger hier und wir haben dann die Folge 400 von Vrindt aufgenommen zur Islamwissenschaft. Und das war auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich zum einen gemerkt habe, wie angenehm ich Podcasts finde, also gerade diese One-on-One vor allem Situation, dass das so ein bisschen ja fast innig ist, ne, dass man sich so richtig in ein Thema reinbegeben kann und abtaucht, und gleichzeitig dann auch so einen Eindruck davon bekommen, was sozusagen gewusst wird über diese Geschichte und Kulturraum und nicht. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, alles klar. Ich möchte jetzt aktiv werden. Und genau, dann habe ich erstmal so ein Jahr recherchiert und war unter anderem auch auf dem Podlove Publisher Workshop, hieß der, glaube ich, 2015.
Der hieß damals noch so, ja, genau.
Genau. War auch mit Studierenden bei Tim Pritlove, bei ihm in der Meta-Ebene, habe ihn so ein bisschen ausgefragt, wie es so ist, so Podcasts zu machen, und genau, habe dann alles Mögliche mir noch irgendwie angelesen und mich technisch beraten lassen, wiederum von meinem Mann, und genau, dann das so alles zusammengeführt und 2016 dann die erste Folge veröffentlicht.
Da bist du schon ganz schön lang dabei. Ich habe gerade auch nochmal gerechnet, 2009, das war ja wirklich, also ich glaube, nicht viel früher gab es überhaupt Podcasts in Deutschland so richtig, oder? Weiß das noch jemand von euch? Das war schon so ziemlich am Anfang, ne? Oder zweite schon. Welle zumindest.
Das war, glaube ich, die zweite Welle, ja.
Ja.
Also vorher gab es, glaube ich, auch schon ein paar. Göttinger Podcast-Cluster wird das berichten, denke ich mal.
Also CAE geht schon eher los. 2005 sind die ersten.
Okay, okay.
Aber ja, nicht viel. Es hat ja auch ein bisschen Zeit gedauert, bis das Ganze so seinen Lauf genommen hat. Also die ersten CAEs, das war ja noch nicht, da war Podcasting ja wirklich noch in den Kinderschuhen in Deutschland zumindest. Da würde ich sagen, ist 2009 jetzt nicht sonderlich spät.
Aber 2016 schon, aber witzigerweise trotzdem noch nicht so bekannt, als dass ich nicht Situationen gehabt hätte, wo ich dann bei den InterviewpartnerInnen, die vor der Tür standen, die so, ja, also wo auch immer sie dann die Kamera hinstellen wollen, dann können wir uns da auch hinsetzen.
Genau. Und dann sind sie alle erleichtert, wenn du sagst, nein, wir machen das ohne Kamera.
Genau.
Du hast gerade erzählt, ihr habt euch dann, oder du hast dich dann für Technik entschieden, nachdem du dir ganz viel Technik angeguckt hast. Also wie bist du denn für dich zu der Entscheidung gekommen, was du haben möchtest für dich?
Auch über Umwege, aber also Holger hatte zwar was dabei, so dass ich gesehen habe, was man so brauchen könnte, aber da war es ja noch nicht irgendwie spruchreif, was ich machen möchte. Ich habe mir also nicht aufgeschrieben, was er benutzt, aber ich habe mich damals beim Sendegate umgesehen. Ich meine, das gab es da schon 2015. Und also ich.
Ja, ja, das kann gut sein. Du hast bestimmt recht. Erzähl einfach weiter.
Also erinnere mich auf jeden Fall an das Gefühl der Überforderung, weil diese ganzen Threads und man könnte das noch und jenes, aber auf gar keinen Fall in der Kombi. Und dann habe ich tatsächlich, also auf der Seite von Vrindt hat Holger das einmal zusammengefasst, wie so ein Anfänger-Setup irgendwie aussehen könnte. Und ich habe noch eine andere Seite aufgetan, die heißt, glaube ich, Pressewerk. Da gab es auch so eine kleine Mini-Anleitung. Das war sehr kompakt. Das war so für meine Bedürfnisse genau richtig. Es war so, es gibt dieses Headset und dieses Kabel brauchst du und diesen Kopfhörerverstärker und Aufnahmegerät. Und damit war ich glücklich und habe mir das dann besorgt und versucht, das aufzubauen. Das war auch schon mal eine Herausforderung. Aber das war gut handhabbar für mich, weil es halt auch, also es ist klein und handlich. Ich bin damals halt auch noch zu den Leuten gegangen oder gefahren und brauchte auch was, was portabel war, und das erfüllte die Voraussetzung.
Das wollte ich gerade fragen. Als du in der Konzeption warst, war für dich klar, dass du mit Leuten sprichst und wie und wo du mit Leuten sprichst, oder hast du das erstmal für dich offen gelassen?
Also mir war klar, dass ich mit Leuten spreche und dass ich eigentlich immer nur mit einer Person reden möchte. Wahrscheinlich einfach nur, weil das die Erfahrung war, auf der ich aufbauen konnte. Und dass ich dann zu ihnen fahren würde, war irgendwie so ganz selbst oder so naheliegend. Irgendwie damals hat noch niemand remote auf, oder anders, kam es mir nicht in den Sinn, dass das eine Idee wäre, das zu machen. Genau, und deswegen war halt so, okay, ich möchte mit Leuten reden. Die sitzen über Deutschland verstreut in verschiedenen Instituten und Unis oder Forschungseinrichtungen. Will heißen, ich tingel dahin und setze mich mit denen in einen Raum und nehme auf.
Ist es schwer, die Gäste einzuladen und dazu zu überreden, über ihr Fachgebiet zu sprechen? Oder ist es sehr einfach, weil Leute gerne über ihr Fachgebiet sprechen?
Sowohl als auch. Also es gibt diejenigen, die sofort sagen, ja klar, gerne, kommen Sie vorbei, machen wir einfach. Und andere, die halt gar nicht antworten, oder wenn ich dann irgendwie mal nachfrage oder so, dann sagen so, das ist nicht so mein Medium und ich kann damit nicht so viel anfangen, weil ich glaube auch, dass viele WissenschaftlerInnen so textfixiert sind, dass ihnen irgendwie frei reden nicht so naheliegend erscheint. Und dann gibt's auch noch die Kategorie, die ich manchmal so ein bisschen rauskitzeln muss, also davon überzeugen, dass sie wirklich genug können und viel zu erzählen haben. Und das ist sehr oft das sind leider die Damen sehr oft, dass ich die anschreibe, die haben irgendwie schon, weiß ich nicht, 3 Bücher zu irgendwas publiziert, und dann sage ich so, tolles Thema, können wir darüber sprechen. So, ich weiß nicht, also ich muss mich da erstmal noch einlesen und ich weiß gar nicht so viel. Und genau, das sehe ich dann auch so als meinen Auftrag, sie dann mit an Bord zu holen, weil sobald sie ins Reden kommen, so, 3 Stunden rum, na Mensch.
Ja, das ist die Magie vom Podcast. Und tatsächlich auch, gefühlt sind es ja alles Leute, da gibt es irgendwie 3 in Europa, die über das Thema überhaupt forschen, ne? Und die sagen dann, da habe ich noch nicht so viel Expertise, da muss ich erstmal noch das alles von den anderen 2 lesen, damit ich hier Auskunft geben kann. Aber das ist krass tatsächlich.
Ja, total. Also diese Übersetzungsleistung auch zu bringen, sozusagen auch die bei ihnen abzuholen, weil die es halt so gewohnt sind, ne? Zum einen, sie arbeiten nur mit Texten, sie arbeiten mit Texten, die irgendwie durch ein Double Blind Peer Review immer gehen und irgendwie ganz krass auseinandergenommen werden und wo einfach immer so eine sehr starke Angst da ist, Fehler zu machen. Die kenne ich halt auch aus dem akademischen Betrieb, und die ist sehr lähmend, und die zu überwinden ist für die eine Herausforderung und halt für mich dann auch, das sozusagen so einladend genug zu machen, dass sie sich entspannen und dann drauf einlassen können. Ja, das ist immer interessant.
Ich hänge gerade immer noch an diesem ein Jahr Recherche, wo du gesagt hast, bevor du diesen Podcast gestartet hast, hast du erstmal ein Jahr recherchiert. Also war das dann eher eine inhaltliche Recherche, oder hast du das Sendegate durchgelesen und Technik abgekreuzt? Also was passiert in diesem ein Jahr?
Also ich glaube, dass das ein Jahr war, lag auch daran, dass es halt mein erstes Promotionsjahr war. Das heißt, ich hatte auch ein bisschen was anderes noch zu tun und konnte das halt immer nur so zwischendurch machen. Der zweite Faktor war auch, dass ich immer durch so Phasen laufe, wenn ich mich mit Technik auseinandersetze, dass ich erstmal mich einlese und dann irgendwann einen Punkt erreiche, wo ich überfordert bin. Es ist einfach so zu viel Information oder zu viel Auswahl, und dann muss ich es erstmal liegen lassen und dann irgendwie mich dann nochmal ranschleichen oder mir jemanden holen, der mir das erklärt. Also das waren dann immer so Momente, wo dann zum Beispiel das Gespräch bei Tim geholfen hat oder bei dem Workshop einfach mal sich auszutauschen und zu gucken, so, das ist gar nicht so scary und alle haben irgendwie auch ihre Probleme und Fragen und so. Genau, also waren eher so diese Schleifen, die das bedingt haben, dass das so ein bisschen gedauert hat.
Das ist schön zu hören. Also auch, weil du dir ja auch gar keinen Druck gemacht hast. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt mit dem Podcast anfangen wollen, sagen, ich habe die Idee und die muss ich jetzt ganz schnell umsetzen, weil sonst kommen fünf andere und nehmen mir die Idee weg und so. Das Gefühl hattest du aber nicht, wo du gesagt hast, ich muss jetzt diesen Podcast über die Kulturgeschichte des Islam machen, sonst macht's jemand anders. Also wie nischig ist denn dieses Thema, dass du da Druck verspürt hast oder nicht?
Sehr, insofern nicht. Also es ist mega nischig und zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, gab es auch gar nicht so viele deutschsprachige Geschichtspodcasts, was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, die sich dann wiederum mit für mich relevanten Themen hätten beschäftigen können. Also da war dann kein irgendwie Publikationsdruck oder so. Das hätte das Ganze, glaube ich, ein bisschen unangenehmer gemacht. Insofern konnte ich mir da auf jeden Fall Zeit nehmen.
Und hast du dann erstmal Technik gesucht und Gäste eingeladen oder hast du parallel auch schon geguckt, was mache ich denn, wenn ich es aufgenommen habe? Also man kennt ja so diese klassische Schritt, also Konzeption, Aufnahme, Schnitt, Veröffentlichen. Also hast du dann auch schon Schnitt und Veröffentlichen mitgedacht oder hast du gedacht, jetzt muss ich erstmal aufnehmen, weil das ist, hoffentlich klappt das schon mal. Also so ging es mir. Ich dachte immer, hoffentlich klappt erstmal die Aufnahme und dann kümmere ich mich um den Rest danach.
Nee, also das hatte ich schon so halb mitgedacht, also damit ich halt sozusagen wusste, welche Abhängigkeiten dann danach auf mich warten, weil nur weil es aufgenommen ist, ist halt noch nicht veröffentlicht und das heißt das Aufsetzen der Webseite und irgendwie auch den Prozess über Apple Podcasts irgendwie einfach mitzudenken, das war auch mit dabei und das heißt, ich habe am Anfang versucht, mich inhaltlich zu fokussieren, also erstmal zu gucken, so was will ich eigentlich, was ist mir wichtig vom Format und von den Inhalten, die ich transportieren möchte, also wo ich dann auch die Entscheidung getroffen habe, ich möchte am Anfang diese Überblicksfolgen machen. Genau, und dann habe ich die erste Gesprächspartnerin gefunden, der aufgenommen und mich dann an die Nachbearbeitung gemacht, die quasi, also ich wusste, dass ich eine machen werde und ungefähr welche Schritte da auf mich warten, aber wie arbeitsintensiv das ist, wusste ich nicht. Zum Glück, sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Genau, also so, ich hatte es auf dem Schirm, aber jetzt natürlich nicht irgendwie Schritt für Schritt oder so.
Wie sieht denn deine Nachbearbeitung aus? Also was machst du, wenn du mit so einer Aufnahme zurückkommst?
Also ich bearbeite vor allem das Ästhetische, also ich schneide so gut wie gar nichts Inhaltliches, also außer die InterviewpartnerInnen sagen so, oh, das und das geht gar nicht, das möchte ich raushaben, aber ich feile es, also quasi ich mache es hübsch, dass es sich gut anhört, was wirklich so eine total tedious irgendwie Detailarbeit ist, also sei es Ems rauszuschneiden, das geht ja mittlerweile automatisiert, aber ich vertraue dem noch nicht. Oder dann halt auch so tatsächlich irgendwann Füllwörter von jeden Gesprächspartner. Wir haben ja alle unsere Lieblingsfüllwörter wie quasi, sozusagen, also oder so. Und das mache ich teilweise auch schon weg, damit das nicht so ganz sich wiederholt die ganze Zeit. Genau. Also will heißen, also ich schleife es so weit, dass ich das Gefühl habe, dass es sich für mich angenehm ist, das anzuhören. Und dann lasse ich auch die InterviewpartnerInnen das nochmal gegenhören und die können nochmal eine Anzahl von Stellen sagen, die sie gerne daraus geschnitten hätten. Auch eine Lernerfahrung. Ich hatte das früher nicht quantifiziert, wie viel sie mir da sagen können und hatte irgendwann mal jemanden, der mir 100 Stellen geschickt hat und es war so, ja. Also ich muss auch noch andere Dinge machen, aber okay.
Mit was schneidest du denn für ein Programm?
Mit Audacity tatsächlich noch, weil ich die Updates abgestellt habe, als sie so böse geworden sind. Genau, das heißt, ich habe meine ganze Muscle Memory sozusagen, wie ich die Bearbeitung mache, ist mit diesem Programm und ich kann mir gerade nicht vorstellen, in ein anderes umzusteigen. Deswegen war dann die Updates abzuschalten eine gangbare Alternative.
Hat das jemand von euch verfolgt? Ich habe auch mitgekriegt, dass die evil geworden sind, habe aber dann irgendwann gelesen, dass die inzwischen nicht mehr so ganz evil sind, weil sie dieses Nachhausefunken wieder ausgeschaltet haben. Ah. Hat das jemand verfolgt von euch?
Nee, also irgendwie klingelt so ein bisschen mit, ja, irgendwie evil, aber ich, keine Ahnung.
Also ich glaube, die sind nur noch semi-evil, aber da muss man nochmal nachgucken. Es ist halt für viele tatsächlich der Einstieg in den Schnitt, weil es halt ein kostenloses Programm ist und in öffentlichen Einrichtungen oder Workshops an Volkshochschulen oder so wird halt viel mit Audacity gemacht, weil man damit halt die Leute schnell dazu kriegt, was zu machen, bevor man jetzt sagt, hier, du musst dir für hunderte Euro dieses Programm kaufen oder sind es auch nur 60 für Reaper. Aber du bist jetzt erstmal happy, beziehungsweise du bist jetzt so trainiert auf Audacity, dass du da jetzt bleibst.
Ja, also zum einen trainiert und zum anderen ist auch wieder dieser Überforderungsfaktor. Ich habe mir Reaper angeguckt und das ausprobiert und es war so, Gott, zu viele Knöpfe und Möglichkeiten. Ich möchte einen Knopf, ein Ding zum Schneiden und ja.
Okay, dann schneidest du mit Audacity und wie geht's dann weiter? Also was machst du dann und hat sich das auch vielleicht verändert im Lauf der Zeit? Also wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen über Auphonic gesprochen. Ich denke, das kommt jetzt auch gleich noch zur Sprache, aber das gab's ja auch noch nicht immer. Ich glaube, 2016 gab's das auf jeden Fall schon, genau. Aber hat sich dieser Prozess irgendwie verändert, was du dann mit den geschnittenen Files machst?
Nur ein bisschen hat er sich verändert. Also ich habe nach wie vor Audacity, dann jage ich das durch Auphonic. Und das Einzige, das ich ab Folge 28 noch dazu genommen habe, sind Kapitelmarken, die ich dann damit rein tue. Aber sonst hat sich der Prozess nicht verändert. Nee.
Dann lädst du das hoch zu Auphonic mit Textdatei und lässt es hübsch rechnen.
Genau.
Und
manchmal noch mit Kapitelbildern. Das ist noch teilweise gewesen, ja.
Und weil wir in der letzten Folge, in der gestern hatten, die gesagt hat, Kapitelmarken sind ihr nicht so wichtig, beziehungsweise ihre Hörschaft auch nicht so wichtig. Mhm. Wie, also dein Verhältnis zu Kapitelmarken ist ein anderes, habe ich jetzt schon rausgehört.
Ja.
wie nutzt du die? Also wofür machst du Kapitelmarken? Kriegst du da Feedback zu oder wie entscheidest du für dich, wie du Kapitelmarken setzt?
Also mein Verhältnis ist erstmal ein positives. Also ich als Hörerin finde das immer sehr praktisch, sei es, weil mich ein Thema nicht oder sehr interessiert oder ich irgendwo zurückgehen möchte, um mir das nochmal anzuhören. Finde ich also praktisch. Und ich habe die anfangs nicht gesetzt, weil das in der Schublade Überforderung war. Das war so, ich will das Ding zum Laufen bringen. Ich will da nicht noch irgendwie eine Bearbeitungsebene mit reintragen. Zumal das halt auch so ist, dass ich zwar meine Interviews vorstrukturiere im Sinne von, welche Themen ich behandeln möchte, aber da ist halt auch viel Dynamik und irgendwie Spontaneität mit bei. Das heißt, ich muss eigentlich die Kapitelmarken kann ich erst im Nachhinein setzen, dass ich halt sagen kann, ach ja, das ist jetzt sozusagen die Beschreibung dessen, worüber wir gesprochen haben und nicht, worüber ich geplant habe, an dieser Stelle zu sprechen. Und genau, dann setze ich die halt zur Orientierung auf jeden Fall rein, weil halt auch viele Folgen relativ lang sind, also für mein Verhältnis sind irgendwie alles, was irgendwie eine Stunde, anderthalb ist, total normal, aber viele finden das ja ein bisschen zu lang und dann können sie ein bisschen rumspringen. Und es hat halt auch den Vorteil, Kapitelmarkenbilder mit einzupflegen, was super ist bei Folgen, wo ich zum Beispiel Bilder in Manuskripten bespreche oder ich habe auch so eine Folge zu Amuletten, wo die gestern halt so tolle Beispiele dabei hatte und dann können sich die HörerInnen das noch parallel angucken und ich stelle mir das immer nett vor. Ich habe dazu aber noch nie Feedback bekommen, weder positiv noch negativ. Und deswegen mache ich es jetzt erstmal so weiter, solange sich niemand beschwert.
Ich finde es auch nett, wenn sich dann auf dem Display irgendwas ändert und man guckt dann mal drauf während beim Hören. Also nicht, dass man dann immer bei jedem Kapitel das Smartphone aus der Tasche zieht, aber wenn man mal drauf guckt, während es da so liegt und man hört und es ändert sich was, dann denkt man, ah ja, das gucke ich mir jetzt mal an. Und ich finde auch mittlerweile ist das auch wieder schöner anzugucken auf, also zumindest auf dem iPhone, weil das wieder größer dargestellt wird im Lockscreen. Also man sieht jetzt auch wirklich, wenn sich da das Kapitelbild ändert, es ist nicht nur so 2x2 Millimeter, sondern man hat wirklich wieder so ein bisschen Platz spendiert bekommen von Apple und das finde ich schön, wenn es da so liegt und dann gucken wir drauf und es ändert sich was. Also ich finde Kapitelmarken auch sehr schön.
Du müsstest die Kapitelmarken aber mal noch dem Publisher mitteilen. Ich sehe gerade, die sind bei dir in der Datei drin, aber nicht im Feed.
Ja, genau, das war ja das.
Also das ist die Frage.
Das ist dein Stichwort. Wir können da jetzt auch gleich hin abbiegen, weil als nächstes wäre ich tatsächlich zum Thema Podlove gekommen. Aber steigen wir doch mal mit Podlove mit den Kapitelmarken ein. Also willst du die Frage nochmal stellen an Erik? Dann können wir gleich eine kleine Support-Ecke aufmachen.
Ja, also einmal als Kontext, bislang war es möglich, dass wenn ich bei Auphonic meine Audiodateien reinwerfe und meine Textdatei mit den Kapitelmarken, dann kriege ich ein Endprodukt raus und habe das über meinen FTP-Server dann halt mit der Webseite verbunden und dann hat der Player auf der Webseite auf jeden Fall die Kapitelmarken mit angezeigt und übernommen. Das ist jetzt seit dem neuen Release irgendwie nicht mehr so. Und ich müsste die als separates File, glaube ich, einbinden. Aber also in meiner Podcast-App werden die Kapitelmarken noch angezeigt. Also das heißt, das ist ein Webplayer-Ding, ne? Und nicht.
Ja, also dadurch, dass du die Kapiteldatei schon auf Auphonic mitgibst, packst auf Auphonic die Kapitelmarkeninformationen auch in die Datei rein. Und die meisten Podcast-Clients können auch damit umgehen.
Das ist der primären Quelle. Die eigentlichen Informationen aus dem Feed werden da meistens nicht so richtig mit evaluiert.
Okay.
Genau.
Okay. Und ich hatte dann halt das Problem, dass als ich versucht habe, meine Textdatei, die mir halt auf Audacity ausgegeben hatte, separat hochzuladen für den Player, dass es mir die zwar dann, also das Importieren ging zwar, aber die Zeitanzeigen waren sehr, ich weiß nicht, wie dieses Format heißt, was sozusagen Computersprech für Zeit und nicht Menschsprech, irgendwie 12 Uhr oder 12 Minuten, 4 Sekunden oder so, sondern irgendwie so eine achtstellige Zahl oder so. Und das hat es dann angezeigt, was ich so ein bisschen unhandlich fand. Und es wirkte so, als müsste ich das händisch nachbereiten.
Ja, ergibt es, also wäre interessant, mal zu schauen, was genau an dem Workflow anders ist zwischen 3. irgendwas und 4 im Publisher. Also benutzt du das Auphonic-Plugin im Publisher und importierst dir dann auch Dinge? Nee, deshalb, okay. Dann weiß ich aber nicht, warum es vorher ging.
Es hätte vorher schon nicht gehen dürfen.
Ein ungewolltes Feature, yay.
Nee, ich weiß nicht, wo der Publisher dann die Informationen her hat. Also du kannst natürlich auch Auphonic sagen, als ein Produktionsergebnis nicht nur die Audiodatei zu erzeugen, sondern auch eine Kapitelmarkendatei. Mhm. Und die auch auf den FTP zu legen, da direkt neben deine Audiodateien. Und der Publisher kann auch so eingestellt werden, dass er sich dann von dort die Kapitelmarkeninformationen holt. Von der
TXT-Datei. Ah ja, genau, okay. Aber müsste es nicht das gleiche sein, wie wenn ich eine TXT-Datei auf meinen FTP-Server hochlade und sie dann einbinde? Will heißen, ja, müsste genauso ein Kauderwelsch rausgeben.
Es kommt aber an, was da drin steht in der TXT-Datei. Also ich weiß nicht, ich weiß halt, wie das aussieht, was Auphonic erzeugt, aber ich weiß nicht, wie das aussieht, was Audacity erzeugt, ob das auch das Podcast Simple Chapters Format ist. Nee, Quatsch, Simple Chapters ist unseres. Wie heißt das? MP4 Chaps, darauf wollte ich nicht. Das ist das TXT-Format, was nirgendwo spezifiziert ist, aber jeder implementiert es, weil das ist was, ich glaube von Apple kommt das, aber ja, war nie wirklich spezifiziert, aber jetzt ist es halt da. Aber das ist quasi das auch menschenlesbare TXT-Format. Aber es kann zum Beispiel sein, dass Audacity sowas Ähnliches macht, aber eben Unix Timestamps oder irgendwas. Weil Unix Timestamp macht eigentlich keinen Sinn, weil es sind ja relative Zeiten keine absoluten. Ja. Keine Ahnung, zu viel Ungewissheit, aber
sonst schickt doch einfach mal, entweder wenn du ein kleines Video aufnehmen kannst, was du wo klickst, das ist, glaube ich, ganz hilfreich, um das einzuschätzen, oder Screenshots.
Ja.
Genau, entweder ja, an unsere E-Mail-Adresse, dann leiten wir das weiter und machen da entweder einen Bug-Report oder einen Feature-Request draus. Je nachdem, was es ist.
Alles klar, nehmen
wir. Es ginge sonst aber auch, also der ganz manuelle Weg wäre, wir haben ja in der Episode auch so ein Kapitelmarkenanzeige- und Verwaltungsmodul und da kann man auch Textdateien hochladen, also importieren. Das ist eine gute Frage, ob wir da das Audacity-Format bedacht haben.
Genau, das wäre jetzt.
Aber zumindest könnte man es mal probieren.
Zu sein.
Und dann gucken, was der Publisher draus macht. Also ich weiß, dass wir da einiges an Formaten unterstützen. Aber Audacity weiß ich gerade nicht.
Okay.
Steht, glaube ich, auch dran.
Mhm. Okay, aber eine Möglichkeit wäre erstmal auch zu gucken, ob das, was Auphonic rausspuckt, in einem Format ist, das dem euren entspricht, weil das vielleicht schon fixen würde.
Also das, was Auphonic ausspuckt, ist auf jeden Fall was wir unterstützen.
Ja. Okay. Du müsstest das bloß als zusätzliche Datei dir ausgeben lassen bei deinen Files, die du dir aus der Produktion generieren willst. kannst du dann noch, gibt es irgendwo so Kapitelmarken und dann kannst du das quasi als eine weitere Datei anklicken. Oder du klickst einfach eine weitere Datei an und da kannst du dann Kapitelmarken auswählen und dann müssten die mit generiert werden und dahin geschoben werden, wo die anderen Dateien auch hingeschoben werden.
Okay, ja. Probiere ich mal. Wobei ich sagen muss, finde ich schade, es war vorher so schön, dass ich nicht noch zusätzlich was machen musste.
Na, je nachdem, wie du, wenn der Export von Auphonic richtig funktioniert, dann musst du auch nichts machen. Dann sollte der Publisher die Assets da an der richtigen Stelle finden. Na, vielleicht ist da ein Konfigurationsproblem auch. Naja.
Falls uns jemand zuhört und das Problem auch hat, kann er uns gerne ja mal schreiben. Damit wir rausfinden können, wie es vorher war und wie es jetzt ist. Okay, jetzt sind wir schon direkt bei Podlove. Nachdem du jetzt schon ganz viel über die Vorzüge von Podlove aus deiner Sicht gesprochen hast, erzähl doch mal, was für dich der Ausschlag war, das mit Podlove zu machen. Also was, wo hast du gesagt, da hoste ich. 2016 weiß ich gar nicht, was es da für Angebote gab. Es gab vielleicht sogar schon Podigy oder irgendwelche anderen Anbieter. Es gab viele amerikanische Anbieter, die es gemacht haben. Blueberry Plugin gab es irgendwie. Also was hat dich zu Podlove gebracht?
Die Pfadabhängigkeit, wahrscheinlich der Workshop. Und ich glaube, da war das tatsächlich dann im Sendegate halt die meisten Sachen, die aufgeführt waren, die das anbietet, waren so, oh ja, klingt nach Dingen, die ich brauchen könnte. Ein Subscribe-Button und es gibt dann so einen Player und auch sehr schön für mich dann halt einfach mal so ein bisschen als Feedback sind die Analytics auch noch mit dabei. Und als ich das dann ausprobiert habe, war es halt auch in der Handhabung für meine Begriffe sehr einfach. Genau, und dann war es halt so, okay, cool, die Informationen, die ich bislang gesammelt habe, decken sich mit meiner Erfahrung, wenn ich das benutze, und dann habe ich das einfach weiter benutzt.
Und du hattest schon das WordPress oder hast du neu installiert oder hast du alles von Grund auf neu gemacht?
Das war alles von Grund auf neu.
Okay, und dann ging es relativ schnell, nachdem die erste Episode fertig war, hast du die da reingeladen. Ich glaube, du hast auch eine Nullnummer gemacht, wenn ich es richtig weiß.
Ne? Ja, genau.
Wahrscheinlich auch, um zu testen, ob alles läuft und du das dann überall anmelden kannst schon mal.
Nein, das war halt auch wieder die Weisheit meines Mannes. Man macht Nullnummern.
Ach, okay.
Und ich fand es halt irgendwie auch eine schöne Idee, einfach nochmal so ein, übrigens, das ist so der Kontext, anstatt direkt schon einzusteigen. Genau. Und die habe ich eigentlich zeitgleich mit der, also ich glaube, die habe ich sogar nach der ersten Aufnahme gemacht für die Veröffentlichung dann. Genau. Und das dann, also sozusagen, sobald die Webseite und die ganzen Verbindungen und die Nachbearbeitung und sonst was standen, habe ich das hochgeladen. Es war auch super aufregend, dass dann irgendwie, wir gehen jetzt live. Und da gab es dann irgendwie tatsächlich relativ schnell auch irgendein Problem mit irgendeinem Plugin, glaube ich, war das oder so. Ich habe es halt irgendwie über alle möglichen Kanäle versucht, Leuten Bescheid zu geben, dass es das jetzt gibt. Und dann kam ihm zurück so, oh, ich kann es gar nicht runterladen. Wie kommt's und so? Stellt sich raus. Irgendwas stimmt nicht. Genau, aber nach diesem Hiccup am Anfang hatte ich bislang, glaube ich, seit 2016, was sind das, 8 Jahre, vielleicht noch irgendwie 2-mal Probleme oder so, wo ich noch irgendwie ein bisschen Bugfixing betrieben werden musste.
Ja, also funktioniert für dich und nutzt du, welche Module nutzt du? Also da gibt es ja ganz viele Module, die du auswählen kannst. Welche Auswahl hast du getroffen für dich? Was sagst du, was brauchst du? Wo hast du gesagt, oh nee, das brauche ich nicht?
Also ich benutze, glaube ich, wirklich nur so die Basics. Ich habe jetzt auch mal gesehen, was es da eigentlich alles mittlerweile noch gibt. Also genau, also erstmal die allgemeinen Podcast-Einstellungen, ne? Also was der Feed ist und wie das rausgegeben wird und so. Das war generell das Schöne an diesem One-Stop-Shop, wie es bislang gewesen ist, dass ich das quasi einmal einstelle und dann brauche ich ja gar nichts mehr zu ändern. Genau, die Episoden-Assets, die, glaube ich, anfangs gar nicht so umfangreich waren, was ich da alles einstellen konnte. Es gibt diese Zusammenfassung nicht mehr, ne? Die Summary bei dem Player, habe ich jetzt auch gesehen.
Doch, gibt es schon, müsstest du einstellen, aber im Standard ist es nicht mit drin.
Ah, okay. So viele Veränderungen. Genau, Subscribe-Button habe ich mir geklickt. Ja, ich glaube, den Feed, also wohin und wie ich das rausspucke, Player und Analytics, das waren, glaube ich, so die Hauptsachen, die ich eingestellt oder benutzt habe.
Und Templates benutzt du zumindest bestimmt, um dein Archiv zu erzeugen, oder? Das sieht Oder ist das irgendwie ein anderes Plugin, was das erzeugt? Folgenüberblick?
Ist die Frage, was? Templates für was? Für ein Archiv?
Es gibt Podlove-Templates. Das ist eigentlich so das Profi-Feature. Aber ich habe nur gerade einen Folgenüberblick gesehen und dachte mir, das sieht aus, wer es damit erzeugt. Aber vielleicht ist das auch irgendwie ein anderes Plugin oder so.
Du willst gar nicht wissen, wie ich das gemacht habe.
Manuell oder?
Nein. Das kann ich auch über den Podlove-Player machen, ne? Podlove-Plugin?
Podlove-Player könnte das auch, aber ich glaube, der Standardweg für so Archivseiten ist wirklich, dass man das über ein Template macht, dann kommen einfach alle Episoden dann da rein.
Okay. Das habt ihr bitte
immer aktuell.
Erst seit letztem Jahr, oder?
Das gibt's schon seit 8 Jahren.
Oh, ich bin so eine Expertin, super.
Aber
zum Glück habe ich nicht so viel Content, als dass das ein Arbeitsproblem wäre.
Aber das heißt vielleicht auch, dass wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation von Dingen vielleicht auch noch ein bisschen was optimieren können.
Ja, das ist schon wirkliches Profi-Feature. Oder ja. Was heißt Profi-Feature? Das ist so ein Feature, da kann man auch ganz, ganz irre Sachen mit anstellen. Aber man kann auch sehr viel kaputt machen. Und ich glaube auch, die Hürde zum Einstieg ist auch sehr, sehr hoch. Also da
hört
müsste man
sich
dann,
mir an.
da muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, wie so Template quasi Engines funktionieren. Und da gibt's dann so, da gibt's dann schon Schleifen. Da kann man schon ein bisschen Logik damit abbilden. Und das ab dem Punkt dann ist es jetzt auch nicht so die Erfahrung, quasi das Template dann da anzulegen und dann quasi das Ergebnis zu sehen. Das ist nicht so reibungslos. Sondern
okay.
Dann, das braucht viele Iterationen, bis es dann wirklich so ist, wie man das gerne möchte. Und da kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass das vielleicht nicht die einfachste Sache ist, das zu machen.
Hm. Aber zumindest das Archiv kriegt man relativ einfach erzeugt.
Ja, das stimmt.
Also da können wir dir, glaube ich, im Nachgang eine sehr kurze Mail schreiben, wie du ein automatisiertes Archiv generieren kannst.
Da könnte man mal noch mit anteasern, dass Tim seine Templates, die er verwendet, glaube ich, auf GitHub gelegt hat.
Genau, das wäre nämlich der nächste Weg, dass du einfach dir Templates kopierst und so anpasst, dass für dich, also dass du einfach Bezeichnungen einfach nur änderst und dann passt für dich. Das geht tatsächlich und es gibt auch, wenn du da sehr tief einsteigen willst oder die zuhören, sehr tief einsteigen wollen, es gibt ein sehr schön geschriebenes Tutorial von Jörn Schaar nach wie vor, wo er mal so aufzeigt, wie er sich auch als nicht Programmierer, Hacker da rangewagt hat und wir da sehr, sehr schnell, sehr schöne Ergebnisse erzielt. Also da kann man auch nochmal eine längere Artikelserie lesen und mit Jörn Schaar zusammen lernen, wie man diese Templates benutzt. Das ist nach wie vor sehr, sehr empfehlenswert.
Das stimmt. Okay. Ja, das ist aber auch immer für mich so eine Zeitfrage, ne? Also das, der Grund, warum ich mich mit sowas nicht beschäftigt habe, war zum einen Überforderung, sobald das irgendwie früher nach irgendwas mit Code aussah, war so, ich gehe mal woanders hin und starre die Wand an oder so. Und das andere ist, dass ich halt so viel Zeit auf die Nachbearbeitung teilweise verwende, dass dann noch so, sich mal eben irgendwie 2 Stunden in Templates einzulesen, ist dann nicht mehr so ganz drin. Aber jetzt habe ich es auf dem Schirm, dankeschön.
Das ist lustig, weil bei EntwicklerInnen ist es nämlich genau andersrum. Da quasi, da automatisiert man etwas, was man auch irgendwie in 10 Minuten hätte händisch selber machen können.
Ja, 10 Minuten ist viel zu tedious. Da braucht
man
über 2 Stunden.
Wenn ich das nochmal machen muss, Skaleneffekte und so, ne?
Was ist denn so dein Veröffentlichungsrhythmus? Also wie viel Zeit vergeht denn von einer bis zur nächsten Folge?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Also gerade in den ersten 1,5, 2 Jahren war es so, weiß nicht, pro Vierteljahr irgendwie 1 oder 3 Folgen maximal. Und dann habe ich tatsächlich in der Pandemie so einen Peak gehabt, wo ich es, glaube ich, 2,5 Jahre lang geschafft habe, eine Folge pro Monat rauszugeben. Was auch damit zusammenhing, dass ich dann halt zu Beginn der ganzen Lockdowns auf Remote-Aufnahmen umgestiegen bin und dann halt nicht mehr durch die Republik gurken musste. Genau, und da hatte ich dann halt, irgendwie, was sind das, so 30 Folgen ungefähr. Ich glaube, ich hatte irgendwie ein bisschen Sommerpause noch zwischendurch. Genau, und jetzt ist es halt wieder ein bisschen weniger, weil entweder der Rücklauf der Anfragen für Interviews nicht so hoch ist oder wie ich jetzt halt in irgendwelchen Übergangsphasen wie neuer Job bin, dass ich da nicht so viel Kapazität habe. Genau. Aber ich versuche schon so irgendwie alle paar Monate.
Ja, das ist ja auch, also das ist ja auch tatsächlich wenig Druck da, wenn du das als engagiertes Herzensprojekt machst, ne, und jetzt nicht liefern musst, sondern, also ich finde, das hört man einerseits auch, dass du dann wirklich weiterhin Spaß dran hast, das zu machen und das jetzt nicht in Anführungszeichen abarbeitest. Und ich glaube, da tut dann auch die Pause ganz gut, wenn es dafür dann einen Gast gibt oder du dann auch in der Stimmung bist, das zu tun. Und der Workflow, der steht ja. Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast den jetzt für dich definiert, dass du den abrufen kannst und da jetzt nicht ja ständig dran rumdoktorst und dass das so für dich funktioniert. Ist, also das hören wir natürlich auch gerne, dass es dann auch irgendwann so einen Stand erreicht hat, wo du sagst, jetzt funktioniert's.
Ja, voll.
Wie, was kriegst du denn für Rückmeldungen und sei es jetzt vielleicht auch nur die Analytics-Zahlen, also was oder was interessiert dich denn, wie, wenn du diesen Podcast veröffentlicht hast und was kriegst du für Rückmeldungen vielleicht darüber hinaus?
Also mich interessiert tatsächlich, wie viele Leute versuchen, das herunterzuladen. Mehr sagt mir die Analytics-Anzeige nicht. Ob sie sie hören, ob sie ihnen gefällt, leider nicht. Genau, das ist so mein erstes Interesse, um zu gucken, ob es vielleicht irgendwelche Themen gibt, die vielleicht auf mehr Resonanz stoßen oder vielleicht jemand das besser beworben hat, dass es mehr gehört wird. Und sonst kriege ich sehr wenig Feedback und wenn, dann sind das E-Mails an die Podcast-Adresse oder mal Kommentare unter den Folgen. Und darüber hatten wir ja auch schon eingangs so ein bisschen gesprochen, dass, wie nennt man das, glaube ich, Community Engagement oder so, mich halt auch einfach aus Zeitgründen nie im Vordergrund stand, sondern, also ich mich zwar immer total freue, wenn jemand Kommentare hinterlässt, auch jetzt irgendwie bei Apple oder so, bei den Podcasts, aber für mich ist halt die Hauptsache, dass Leute das hören und hoffentlich ein bisschen was lernen und vielleicht nochmal reinhören, um was sich Neues anzuhören. Und mehr möchte ich gar nicht.
Wir haben auch in der Vorbesprechung bei uns gesagt, oder ich habe das zumindest gesagt, dass dein Podcast eigentlich so ein typischer Podlove-Podcast ist, also ohne dass es jetzt abwertend klingen soll, aber es ist halt ein super nischiges, spezielles Thema, was halt im Podcast wunderbar funktioniert, was halt im Radio keinerlei Sendeplatz finden würde, vermute ich mal, ne? Und was ja, du dir quasi als Expertin und Enthusiastin ja selber gestaltet hast und das wollen wir ja tatsächlich auch mit Podlove machen, dass Leute halt sowas machen können. Und deswegen fand ich, ist das ein sehr typischer Podcast, finde ich. Und ja, der das eigentlich gut abbildet.
Ja,
beobachtest du so ein bisschen die Landschaft? Also gibt's jetzt mehr, die das auch so machen?
Die
oder so was ähnliches machen wie du?
Thematisch meinst du jetzt? Oder?
Ja. Oder auch tatsächlich in dass sie in ihrem Themengebiet jetzt einen Podcast gestartet haben. Also muss jetzt nicht Islamwissenschaft sein.
Jein, also ich hatte so eine ganz nette Anfrage mal vor 7 Jahren oder so hatte mal jemand geschrieben, so, oh, ich würde vielleicht gerne bei dir irgendwie beim Podcast mitmachen oder kann man da irgendwas zusammen machen oder so. Und den hatte ich dann an Sendegate verwiesen und der hat dann wiederum einen Geschichtspodcast angefangen, Historia Universalis, mit den anderen Leuten, wo sie halt so einen sehr großflächigen und nicht nur auf jetzt, also weder nur auf Europa noch nur auf die islamische Welt oder so beschränkten Geschichtspodcast anfangen. Und also das kriege ich mit, dass es sozusagen immer mehr, immerhin in der Geschichtsecke gibt, aber jetzt so in meiner Unternische der Geschichtspodcast noch nicht oder ich habe es nicht mitbekommen. Genau, also sozusagen es passiert mehr und immer mehr Leute machen Podcasts und das ist ja, also mittlerweile kennen es ja auch einfach alle, man braucht niemandem mehr zu erklären, was ein Podcast ist, so. Oder selten, sagen wir es mal so. Genau, also die Veränderung habe ich schon gesehen und die Formate sind auch unterschiedlich. Also die einen sind halt auch ein bisschen länger, die anderen irgendwie ultra kurz und oberflächlich und genau, so ein bisschen so, wir lesen Wikipedia-Artikel quasi vor und das ist auch okay. Genau. Also die Auswahl ist auf jeden Fall sehr groß.
Du bist auch auf Wissenschaftspodcasts, habe ich gesehen. Also die Plattform können wir auch nochmal empfehlen an der Stelle, wo sich, ja, sag mal, unabhängige und, ja, würde ich sagen, unabhängige Wissenschaftspodcasts treffen, sei es jetzt von, ja, Enthusiastinnen, Wissenschaftlerinnen selber oder Universitäten. Alex lacht.
Ja, das hört sich so an wie anonyme Wissenschaftspodcasts.
Anonyme Wissenschaftspodcasts, ja, also, ich sag mal, man findet da jetzt wenig Firmenpodcasts, bis gar keine. Also es ist eine sehr schöne kuratierte Liste und da bist du natürlich auch zu finden. Mhm. Genau. Vielleicht bevor wir jetzt Richtung Neuigkeiten zum Publisher abbiegen, ist jetzt vielleicht die Stelle, wo du dir noch Dinge wünschen kannst von uns oder vielleicht auch noch Feedback geben kannst, was du gerne in der Version 4.1, die es irgendwann geben wird, haben möchtest. Was fehlt dir? Also Kapitelmarken haben wir jetzt schon notiert. Ja. Das versuchen wir rauszufinden, was dahinter sich verbirgt. Aber gibt es irgendwas, was dir fehlt?
Nee, fehlen tatsächlich nicht. Also es ist eher schon, dass jetzt schon die Auswahl an Möglichkeiten viel zu groß ist, als dass ich sie komplett nutzen würde. Aber ich möchte auf jeden Fall meinen Dank ausdrücken, weil das wirklich so ein total tolles Unterstützungsinfrastruktur ist, ohne die ich das auf jeden Fall nicht so hinbekommen hätte. Und das ist eine große Hilfe.
Das ist auch legitim. Danke.
Dann danke ich erstmal bis hierher. Hört gerne rein. Die letzte Folge ist, glaube ich, noch gar nicht so alt, ne? Mit den Reiseberichten.
Genau.
Genau. Die hat Dirk, der heute leider nicht da ist, haben wir auch noch drüber gesprochen gestern, dass er die angehört hat. Ich bin gerade dabei. Also die ist sehr schön und sonst für den Einstieg die erste auch. Also die Gäste, die du in der ersten Folge hast, die ist ja auch, das sagt ja, glaube ich, auch, die hat ja so ein Zeitseminar gemacht. Also die ist, glaube ich, eine sehr gute erste Gästin, also wirklich,
ja,
auch
da
gewesen.
Hatte ich ja großes Glück und war auch ein Türöffner dann, um die Folge Gäste zu überzeugen,
okay,
mitzumachen.
Ah, für die anderen Gäste dann auch, oder?
Ja.
Ah, okay. Ja, also die ist wirklich, also diese ersten Folgen, wenn man wirklich so einen Überblick bekommen will über den Islam und was da die Wurzeln sind, dann ist das echt eine super Quelle. Und du machst auch sehr, sehr ausführliche Literaturtipps. Also das ist...
Ja, die gibt es auch immer noch dazu.
Sehr, sehr zu loben. Okay, dann kommen wir vielleicht mal zu Neuigkeiten aus dem Publisher. Und ja, Erik, was gibt's denn, was gibt's Neues? Seit der 4.0. Seit der letzten Folge.
Ich würde mal kurz mit News anfangen. Apple hat Transkripte entdeckt.
Hui.
Und zwar, also die Nachricht wirklich relativ frisch, und zwar gestern, also gestern war der 25. Januar, haben sie, glaube ich, veröffentlicht, dass sie mit iOS 17.4 Transkripte in der Podcast-App sowohl selbst erzeugen, als aber auch bestehende Transkripte einbinden. Und wer jetzt den Publisher nutzt und dort Transkript auch schon hinterlegt hat, da funktioniert es tatsächlich schon. Also sie haben zwar ihr eigenes Tag definiert, also ich glaube iTunes Transcript, aber es gibt schon länger einen Tag aus der Community namens Podcast Transcript, was der Publisher eben seit 2-3 Jahren schon implementiert. Und das VTT, also das ist die technische Datei, die da zugrunde liegt, verlinkt. Und ich glaube, es wurde auch schon ausprobiert, dass von Leuten, die Beta nutzen von der iOS 17.4, das, ja, zeigt die auch an. Also scheinbar Sprecher, also in der Doku steht, das ist doch ganz frisch, aber in der Doku steht wohl, dass Sprecherinformationen auch angezeigt werden sollen, aber das habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Also wer jetzt gerade spricht?
Genau, weil die Information ist im WebVTT enthalten und könnte von Apple angezeigt werden, aber das, weiß nicht, ist, wie gesagt, vielleicht wird es noch nachgeliefert, irgendwo habe ich das gelesen, dass sie es tun.
Dass sie sich auf das WebVTT-Format eingelassen haben, das hätte ich nie gedacht, dass das Apple macht.
Also, was, dass dieses Untertitelformat so eine lange Lebensdauer hat.
Hättest du gedacht, sie machen definieren was Eigenes oder?
Ja. Also wenn überhaupt oder wenn dann nur, dass sie das quasi in ihrer Podcasting-App nochmal mit einer extra Transkription oder sowas machen, dass das so ein bisschen eher gesandboxed wird. Aber das ist ja wirklich das erste Mal, dass sie halt auch ein Podcasting 2.0-Tag offiziell supporten. Ich weiß gar nicht, ob das schon früher mal passiert ist, dass sie andere Tags supportet haben.
Nee, ich glaube nicht. Und ich bin auch noch verwirrt, irgendwo wird erwähnt, dass sie offiziell auf das Repo verlinken, aber diesen Link habe ich nicht gefunden.
Ich weiß,
um welches Repo es geht, aber ja. Ich sehe nicht, dass Apple darauf irgendwo verlinkt und nicht mal erwähnt, dass das Podcasting 2.0 Tag ist. Insgesamt ist die Doku auch spärlich noch von Apple. Ist halt so ein Textabsatz an den Tag dran, also was die technische Implementierung angeht.
Ja.
Aber vielleicht kommt da ja noch mehr.
Wurde erstmals bei uns supported in Publisher 2.8 2019. Da ging es dann los mit Transkripten bei uns.
Ach, Transkripte, okay. Also weil dieses Tag kam erst.
Das Tag kam später, aber Transkripte ist ja jetzt nun für uns jetzt auch nicht super Neues, ne? Also auch wenn man die visualisiert, was man dann machen kann.
Nee.
Aber die Info ist quasi, also dieses Podcast-Transkript-Tag, das der Publisher setzt, ist das quasi alles, was man braucht, damit dann in der 17.4 Transkripte genau. angezeigt werden. Also man muss eigentlich nichts machen, ist quasi die Aussage.
Genau, das ist halt auch super spannend jetzt, was jetzt, wenn das, also ich glaube, der für die, ich weiß nicht, niemand von euch wird wahrscheinlich die normale Apple Podcast App zum Konsumieren
verwenden. Ich habe das jetzt eine Woche probiert, es war,
ja,
also, der kann auch gleich,
doch,
Daniel,
okay.
Du nutzt die? Mhm. Ah, okay. Ich habe die eine Woche probiert und ich bin jetzt wieder zurück zu Overcast, weil ich das ein bisschen unübersichtlich fand, wo ich sehe, wann eine neue Folge bei welchem Podcast rausgekommen ist, aber
da ist gerade Overcast halt auch echt schlecht drin eigentlich, ne?
Da ist Overcast, ja, das hat andere Probleme, aber ja, okay. Da habe ich mich jetzt schon so lange dran gewöhnt, deswegen war ich jetzt
spannend. Na, was ich sagen wollte ist, es ist halt interessant, weil jetzt natürlich Druck auf die anderen Applikationen kommt, dass das auch mit unterstützt wird, weil das war für uns ja, wir haben das rausgegeben, weil wir dachten, das ist eine coole Sache, das zu haben, aber nur der Webplayer hat es bisher immer implementiert. Und jetzt können auch endlich mal die Clients nachziehen. Das ist schon toll, wenn dann quasi so ein großer Hebel mal angesetzt wird.
Lässt du, Nadja, Transkripte generieren von Auphonic oder funktioniert das bei den vielen Sonderbegriffen, die in deinem Podcast vorkommen?
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es auf meiner To-Do-To-Anguck-Liste, aber habe mich da noch nicht rangetraut.
Weil ich habe jetzt bloß gerade über nachgedacht, weil du ja auch gesagt hast, die ganzen Gäste, die du hast, die sind immer sehr darauf bedacht, dass alles stimmt, was sie sagen. Und das wäre jetzt für mich ein Grund, wo ich gedacht habe, vielleicht hast du deswegen entschieden, keine zu machen, weil man ja dann doch nochmal drüber gucken muss. Und gerade wenn es Sprachen sind, die nicht Deutsch und Englisch sind, wäre ich wahrscheinlich auch erstmal skeptisch, wie gut das so ein automatisierter Dienst inzwischen mit so gemischten Sprachen hinkriegt.
Mhm. Ja, also könnte ein Problem sein, vielleicht aber auch nicht. Und drüber gucken tue ich und sie ja sowieso. Also die, bevor ich das veröffentliche, hören die das nochmal gegen.
Also ich meine, ist den Text, der transkribiert wird, den müssen wir wahrscheinlich dann auch nochmal.
Ja, klar, genau. Und also ja, ist wie vorhin schon beschrieben, ist wahrscheinlich einfach noch ein Zeitproblem. Also ich müsste das dann einfach da alles nochmal durchgehen und könnte sein, dass die Nachbesserungen ein bisschen zu exzessiv sind. Aber vielleicht tue ich denen auch Unrecht, den Transkript.
Ja, also das ist super. Wäre spannend, mal eine Folge vielleicht auch mal testweise zu transkribieren von dir und zu gucken, was rauskommt.
Ja, stimmt.
Das kann man ja bei Auphonic einfach mal mit dem Whisper-Modell einfach mal anhaken. Dann siehst du ja, es muss ja nicht irgendwie hochladen, das kannst du einfach so durchlesen. Aber das wäre wirklich cool, mal zu wissen, was dann, weil das ja dann auf einmal keine westlich zentrierte Begrifflichkeiten mehr da drin oder.
Also gerade die ganzen Problem. Eigennamen, das wäre echt mal spannend, aber die.
Ah oh ja, da muss ich mal so eine Nerd-Folge raussuchen, wo wir ganz viele. Ich habe schon eine. Alles klar, ich mach mal.
Wobei, man kann ja auch bei Auphonic, man kann dem ja so Namen mitgeben, ne? Also man kann ja sagen, hier, diese Begriffe, die kommen relativ häufig bei mir vor oder kommen in dieser Folge vor. Okay. Da kann man, glaube ich, auch einfach so die häufigsten genannten Namen oder Eigennamen oder Begriffe eingeben und in der Hoffnung, dass er damit was Sinnvolles macht. Also bei unserem Magic-Podcast gebe ich dann immer tatsächlich die lustigen Namen ein, die in der Folge besprochen werden teilweise. Und das hat ganz gut funktioniert.
Da gibt es da mittlerweile in Auphonic selbst eine UI.
Ja, ich glaube, wenn du dein Whisper auswählst, kannst du irgendwie sagen, hier, diese Begriffe kommen vor.
Okay.
Also ob er die dann trotzdem erkennt und zuordnet.
Ja, weil wenn das so geschrieben ist, dass er aber nicht weiß, wie es klingt, wenn man es ausspricht oder so.
Ja, das stimmt. Aber also das wäre echt mal spannend zu sehen. Also das wird, okay. Wenn du mal wieder Zeit und Lust hast auf was Neues, würde ich sagen, probier das gerne mal aus.
Ich tausche das gegen Hilfe mit den Kapitelmarken.
Ja, okay. Aber dann bist du auf jeden Fall eine der Nutzerin, die das auf jeden Fall sehen wird, wenn dann 17.4 iOS rauskommt, wenn du mit Apple Podcasts hörst.
Mhm. Ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob das jetzt mal den Transkripten so global mehr einen Schubs gibt, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen.
Das wäre cool, wenn man es endlich nicht mehr umsonst macht.
Umsonst ist es ja nie.
Also umsonst ist es nicht, aber also viele hören es halt über den Feed und werden jetzt nicht auf die Webseite gehen, denke ich mir dann immer. Und wenn es jetzt aber wirklich in den Apps auftaucht, das wäre natürlich cool.
Was ich an der ganzen Geschichte auch sehr spannend finde, ist, vielleicht, ich will jetzt auch nicht den kompletten Rahmen sprengen, aber das ist zum Beispiel die erste Information, die man nicht so richtig aus der MP3 mehr auslesen kann.
Ach stimmt, bei Kapitelmarken, da alles drin ist, das Bild da drin.
Das kann man alles, als war bisher immer alles als Containerformat. Und das ist jetzt quasi, das sind aber so viele Daten, dass du das nicht mehr in den Container mit reinbekommst.
Wobei, wenn du nicht MP3-Feed hast, musstest du das eh alles schon separat irgendwo hinlegen. Oder das Bild, aber bei Bild ging ja auch
MP3. Ja, mit dunkler Magie kann man das auch in MP3, ja, glaube ich.
Okay.
Also es ist halt sogar noch einen Schritt weiter, es ist nicht nur nicht in der Datei, es ist auch eigentlich nicht im Feed, sondern im Feed nur verlinkt.
Referenz, ja, stimmt.
Und das war auch so ein Thema, ich möchte jetzt die Box Podcasting 2.0 nicht aufmachen, aber
da können wir verlinken, quasi auf die Folge, die wir mit Tim gemacht haben, da haben wir dieses Thema einmal komplett auseinandergenommen, warum das ein XML viel toller gewesen wäre.
Ich mach mal einen Link in die Shownotes.
Sehr gut.
Okay.
Shownotes. Nee, über Shownotes müssen wir jetzt nicht sprechen. Auf technischer Ebene.
Haben wir noch was zum Publisher? Sonst steht hier nämlich noch was zum Webplayer.
Ja, nur ganz kurz. Also die letzten Tage habe ich die 4.0.10 und 4.0.11 veröffentlicht. Das sind vor allem Bugfix-Releases, aber auch über PatchStack, unser Lieblings-Security-Portal, wurde mir dort ein Security-Issue gemeldet. Das habe ich auch gleich behoben. Und Alex, beim Webplayer, ja, auch?
Ja, er ist behoben, aber ob das jetzt da, ich weiß nicht, dann da würde ich jetzt gleich zum Webplayer mal kommen. Das war die Überleitung.
Der Versuch der Überleitung.
Die habe ich natürlich komplett verkackt, naja. Also ja, das ist quasi, falls in euren WordPress-Security-Plugins da mal eine Warnung da war für den Webplayer, um genau zu sein, betrifft das WordPress-Plugin für den Webplayer. Und die Sicherheitslücke, naja, hätte man ausnutzen können, wenn man selber Rechte gehabt hätte, etwas an der Episode zu verändern. Naja, also so richtig quasi den Angriffsvektor habe ich da nicht gesehen. Das ist gefixt, inwieweit das jetzt bei PatchStack mal aufschlägt. Ich habe es weitergegeben, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich hoffe, dass das dann irgendwann da mal resolved wird. Falls nicht, werde ich nochmal Erik konsultieren, wie er das dann gemacht hat. Genau. Und dann gab es aber noch eine andere kleine Sicherheitslücke. Die habe ich gestern, glaube ich, gefixt. Da gibt es auch einen neuen Webplayer-Release. Das hat dann tatsächlich den Player selber betroffen. Das wurde im Sendegate auch quasi reportet und gelöst. Genau.
Genau, also grundsätzlich immer Updates einspielen. Also gerade kommen auch...
Ist nichts Kritisches. Also auch da wäre es...
Ja.
Aber der quasijenige, der diesen Post geschrieben hat, hat schon recht. Deswegen.
Aber auch, weil sich gerade beim Publisher noch viel tut, jetzt nach dem 4.0-Release... gibt es ja immer wieder kleine Änderungen, die Erik dann veröffentlicht in Punkt irgendwas Releases. Also, und auch wenn euch jetzt Sachen noch auffallen, also meldet die gerne. Das wird, haben wir gestern auch nochmal gesagt, uns jetzt wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit beschäftigen, beziehungsweise dass das so glatt gezogen wird, dass dann am Schluss wirklich euer Workflow dann wieder, also gar keine Probleme mehr macht, falls es jetzt noch Probleme gibt.
Ja. Also ich denke, so mit so den gröberen Bugs sind wir durch, aber jetzt ist der Fokus auf quasi Workflows wiederherstellen, die wir irgendwie zerbrochen haben. Da kommt immer wieder was auf.
Okay, wollen wir noch zum Abschluss eine kleine Technikecke machen? Wollen wir mit dem zweiten Punkt anfangen?
Kann ich machen, ich habe es mal reingeschrieben, weil ich es ein bisschen schade finde, weil Castro ja, glaube ich, jetzt so langsam die Server ausgeschaltet werden. Ja, das war ein toller Podcast-Client. Also auch einer, den habe ich bis sie verkauft wurden, auch verwendet. Ja, sehr schade. War tolle Software, dass es jetzt quasi so enden muss, dass die gerade bei sowas wie dezentralen, wie Podcasts, dass dann die Server dann dafür ausschlaggebend sind, dass die App nicht mehr funktioniert. Ein bisschen ironisch auch, aber ja, war toll. Schade.
Ja, es sah sehr schön aus und hat auch ein paar innovative Features gehabt, fand ich. Also mit diesem Sideloading, dass du da Sachen reinladen kannst, ne, und relativ schnell und mit wenigen Gesten dir so eine neue Liste machen kannst, fand ich schick, aber ja, eine Podcasting-App weniger, die es gibt. Schade. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an Instacast. Aha. Hab ich jetzt irgendwas wieder gesehen? Oder? Also das war ja auch so ein Community-Podcatcher und der auch
das glaube ich mit allen Features dabei. Ja. Das ist, glaube ich, aufgekommen, weil, oh Gott, heute sprengen wir es. Aber das ist mit Flatter, weil Flatter hat es ja auch gemacht. Mm. Das könnte man auch nochmal ehrenhaft hier erwähnen, das ist jetzt auch eingestellt worden. Das hat, glaube ich, gerade mit den Auto-Flattering und Instacast zusammen nochmal so richtig für Wirbel in der Community gesorgt.
Ich weiß, wo ich es gesehen habe. Max Snyder hat es irgendwo gepostet. Er hat irgendwie so ein altes Handy gefunden mit so einem alten Homescreen. Und da waren sehr nostalgische App-Icons drauf, unter anderem Instacast. Und da habe ich auch gedacht, oh, das stimmt, das war lange her. Ich habe auch noch ganz kurz was zur Technik-Ecke. Ich habe ein neues Audio-Interface hier liegen, das Tascam PortaCapture X8, das ich jetzt gerade teste. Die große Hoffnung, die ich mit diesem Gerät verbinde, ist, dass Übersteuerung unmöglich wird, weil das ja dieses 32-Bit-Float, was auf jeden Fall, also ich weiß nicht, was es macht, aber es sollte es verhindern, dass es übersteuert, weil dann so viel Raum nach oben ist bei den Aufnahmen, dass nichts mehr zu laut aufgenommen werden kann. Und genau, das teste ich jetzt gerade und es ersetzt jetzt mein Zoom H6. Das ist auch so eine Ära, die da zu Ende geht und war ich auch etwas wehmütig. Also es liegt jetzt noch, also das Plastik hat jetzt schon den Weichmacher verloren und es ist ein bisschen eh. Also es liegt jetzt noch im Schrank für
Ah, du tastest dich auch ran, ja.
Ja, ich konnte mich noch nicht dazu hinreißen lassen, es wegzutun, aber genau, 2024 geht mit neuer Technik ins Jahr.
Aus Interesse, Martin, wie testest du das denn, dass es nicht mehr übersteuert? Muss ich mir das vorstellen?
Also hier in diesem hermetisch abgeriegelten Arbeitszimmer in der Berliner Altbauwohnung ist die Gefahr relativ gering. Ich erhoffe es mir tatsächlich eher so bei Aufnahmen unterwegs und da würde ich demnächst tatsächlich mal ein paar Tests machen, auch so draußen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, der Wind sehr doll reinpfeift oder jemand sehr laut spricht und irgendwie das angeschlossene Mikrofon sehr übersteuert eingestellt ist. Also da taste ich mich jetzt ran.
Ich habe dich schon so mit dem Gerät irgendwie auf dem Flugplatz oder sowas gesehen, so wenn ein Jet startet oder so.
Also vielleicht muss ich mich auch mal einlesen, was genau das bedeutet, weil an irgendeinem Punkt wird ja irgendeine Grenze sicher von irgendwas erreicht werden. Also sei es jetzt durch die Kapsel, die das Mikrofon hat oder so, aber.
Geh in einen Kindergarten, das ist, glaube ich, der
Begriff. Ja. Oder Glascontainer oder so, hier das Glas runterbringen. Genau. Sag mal so, in Berlin gibt es viele Möglichkeiten, laute Umgebungen aufzunehmen und die Uhr schlägt auch, die Apple Watch schlägt auch laufend an in Berlin und sagt hier, oh, das ist aber ganz schön laut hier. 3 Stunden in dieser Umgebung und du bist taub. Genau, das war mein kleiner Techniktipp. Jetzt ist hier noch was Neues reingekommen.
Live.
Ja, live habe ich nur noch ein kurzer Nachtrag zu meinem Licht, von dem ich ja eigentlich 2 hatte. Jetzt stelle ich gerade fest, als wir das hier benannt hatten, ich habe hier gerade nur 1 hängen. Denn wir haben auch festgestellt, das ist ganz toll am Esstisch zum Lego bauen, und also für meinen Sohn. Und ja, der besteht jetzt darauf, dass das dort bleibt. Meine Frau hat auch entdeckt, dass es super ist für Produktfotos. wenn das gerade im Winter, wenn das Außenlicht mal nicht funktioniert, nicht ideal ist. Ja, ist gut, dass ich 2 gekauft habe. 1 scheint jetzt mehr oder weniger dauerhaft
im Bild. Lego-Licht.
Lego-Licht, ja. Lego und Produktfotolicht. Also ja, vielseitig einsetzbar für alle Altersgruppen.
Mal sehen, wann sie uns sponsern, so wie du von dem Ding schwärmst.
Sehr gut. Wenn unsere Gäste jetzt nicht auch noch einen Techniktipp aus dem Hut zaubert.
Ich hätte höchstens einen Link-Tipp, aber sonst.
Ja, das nehmen wir auch.
Ja, und zwar auf die Seite geschichtspodcasts.de. Da kann man sich umschauen nach Zeiten oder Regionen und kriegt dann Podcasts rausgespuckt, die diese beleuchten. Da bin ich auch mit eingebunden, aber halt auch alle möglichen anderen und ist, glaube ich, ganz gut zum Orientieren.
Ist das auch so ähnlich wie Wissenschaftspodcasts, wo dann eben kuratiert Geschichtspodcasts gelistet sind?
Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, wie sehr die das kuratieren, um da aufgenommen zu werden. Gab es einen Prozess, sagen wir es mal so. Ja. Genau.
Wer bietet es an? Wer macht es? Also kennst du die Macherinnen, Macher?
Ja, natürlich habe ich den Namen mir jetzt gerade nicht nochmal rausgesucht. Liefere ich nach.
Jürgen Kraus steht hier.
Ja, genau. Mit dem hatte ich Kontakt und das war auch über den Historia Universalis Podcast, dass da der Kontakt hergestellt wurde.
Aber auf jeden Fall Props an die Domain, Jürgen.
Ja, im Impressum. Es ist kraus.de. Ja. Also, es ist ein Graus. Ach, es ist ein Graus. Ja, sehr gut. Ja.
Das ist schon hui.
Das ist gut. Nee, dann empfehlen wir das in der Technik/Link-Ecke. Und sind damit auch gesund und munter am Ende angekommen, dieser 25. Ausgabe von dem Podlovers Podcast. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserer Gästin Nadja Danilenko.
Danke, ich bedanke mich auch.
Der Podcast heißt Tell Me a History und die Webadresse ist tellmeahistory, alles zusammengeschrieben, tellmeahistory.net. Und da könnt ihr alle Folgen hören und liebevoll von Hand geklöppelte Shownotes und Episodenlisten euch angucken und ja, die tollen Folgen hören. Wir sehen uns auf jeden Fall früher wieder, als ihr uns wieder hört. Aber es wird eine neue Folge geben vom Podlovers Podcast. Und bis dahin bedanken wir uns und ich sage tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.